SWR 2 Forum.
Unser Thema heute: Alles Neuro, der Streit über die Grenzen der Hirnforschung. Am Mikrofon Norbert Lang. Neurotheologie, Neurogermanistik, Neuroästhetik, Neuroethik, Neuropädagogik. Es gibt wohl kaum eine wissenschaftliche Disziplin, die nicht schon einmal mit dem Präfix Neuro versehen wurde. Neurowissenschaftler erklären heute offensichtlich nicht mehr nur die Funktionsweise des Gehirns, sondern auch Religion und Kunst, Ethik und Erziehung. An diesem Anspruch, neurologisch zu erklären, was vormals Philosophen, Soziologen oder Pädagogen vorbehalten war, ist in den letzten Jahren eine heftige Debatte um die Grenzen der Neurowissenschaften entbrannt, deren Fronten quer durch alle Disziplinen verlaufen. Darum geht es heute im SWR2-Forum. Es diskutieren die Philosophen Markus Gabriel und Sven Walter mit dem Hirnforscher Gerhard Roth. Herr Gabriel, Sie lehren Philosophie an der Universität Bonn und haben jetzt ein Buch mit dem Titel »Ich ist nicht Gehirn – Philosophie des Geistes für das 21. Jahrhundert« geschrieben, eine Streitschrift gegen die Hirnforschung. Was ist denn falsch an der Hirnforschung?
Also genau genommen ist es natürlich keine Streitschrift gegen die Hirnforschung, sondern eine Streitschrift gegen bestimmte Interpretationen der Hirnforschung. Und zwar ist der Ausgangspunkt dieses Buches zunächst einmal ganz einfach der, dass es einen Begriff gibt, den wir im gegenwärtigen Repertoire in der Regel gar nicht bedenken, aus dem einfachen Grund, weil wir unsere Theorien häufig dadurch gewinnen, dass wir sie aus dem Englischsprachigen zunächst einmal übersetzen. Der Begriff, den ich meine, ist Geist. Zwar gibt es die Disziplin der Philosophie des Geistes, die beschäftigt sich aber eher mit etwas, was man ins Deutsche anders übersetzen müsste, weil auf das englische Wort Mind nicht genau Geist auf Deutsch bedeutet. Und deswegen gehe ich in dem Buch zunächst einmal davon aus, dass wir verstehen müssen, was die Geisteswissenschaften eigentlich traditionell erklären wollten, nämlich offensichtlich den Geist, und argumentiere dann dafür, dass dieser Geist nicht beobachtbar ist vom Standpunkt der Hirnforschung. Das ist die Grundidee dieses Buches.
Gerhard Roth, Sie waren langjähriger Direktor des Instituts für Hirnforschung der Universität Bremen und gehören zu den bekanntesten Neurowissenschaftlern Deutschlands. Hat sich die Hirnforschung selbst überschätzt?
Also die meisten Attribute, die Sie genannt haben, stammen gar nicht von Hirnforschern. Es gibt keinen Kollegen von mir, der Neurotheologe, Neuropädagoge, Neuro-sonst was ist, sondern das sind in aller Regel auch Neuroökonomen, Leute, die gar keine Neurowissenschaftler sind, sich aber mit diesen Präfixen schmücken, und zum großen Ärgernis der Hirnforscher auch zu meinem großen Ärgernis. Also ich bin da häufig bei Veranstaltungen, wo ich der einzige Neurowissenschaftler bin und bin von 1000 Neurokybernetikern oder Neuroökonomen umgeben, und das ärgert mich.
Sven Walter, Sie sind Philosoph, lehren an der Universität Osnabrück und arbeiten dort auch vergleichsweise eng mit Neurowissenschaftlern zusammen. Ist die Kritik an der Hirnforschung vielleicht mittlerweile selbst zum Hype geworden?
Das würde ich in einigen Konversationen, die ich mit philosophischen Fachkollegen hatte, durchaus bestätigen wollen. Den Eindruck kann man leicht bekommen. Aus der berechtigten Kritik, die es irgendwann mal gab, die aber in den letzten Jahrzehnten durchaus auch in die öffentliche Wahrnehmung eingesunken ist, dass man einfach gemerkt hat, da wurden Erklärungsleistungen überstrapaziert. Da hat man geglaubt, dass man Sachen erklären kann, die man einfach noch nicht erklären kann. Oder man hat Sachen gezeigt, die man sehr viel stärker interpretiert hat als das, was die empirischen Beweise hergegeben hat. Dass aus dieser berechtigten Kritik inzwischen so eine Art Automatismus geworden ist, dass man der Hirnforschung einfach vorhält, ihr könnt gar nichts grundsätzlich zu diesen philosophischen Fragen beitragen. Und das halte ich auf der einen wie auf der anderen Seite übers Ziel hinausgeschossen.
Kommen wir vielleicht nochmal zu Ihrem Buch zurück, Ich ist nicht Gehirn. Herr Gabriel, wo soll das Ich denn sein, wenn es nicht im Gehirn ist?
Ja, also zunächst einmal muss man hier natürlich verschiedene Vokabeln unterscheiden, was ganz wichtig ist in all diesen Debatten, und schauen, nach was wir denn im Gehirn möglicherweise suchen können. Also was glauben wir denn, müsste irgendwie mit unserem Gehirn zusammenhängen? Und jetzt haben wir einen bunten Strauß an traditionellem und neuerem Vokabular. Also zum Beispiel Bewusstsein, Denken, Rationalität, Intentionalität, Kognition, Metakognition, Selbstbewusstsein und so weiter. Die Liste lässt sich erweitern um Emotionen, Affekte, Aufmerksamkeit und so. Das heißt, wir haben also ein gigantisches Vokabular der Selbstbeschreibung, um uns ein Bild vom menschlichen Geist zu machen. Was ich bestreite, ist, dass dieses gesamte Vokabular vernünftigerweise unter einen einheitlichen Begriff so gebracht werden kann, dass wir dann danach suchen können, wie alle Facetten dieses Begriffs irgendwie etwa im Gehirn oder im Gesamtorganismus verankert werden können. Das heißt, anders gewendet, wenn ich sage, ich ist nicht Gehirn und ich soll jetzt einfach mal der Stellvertreter sein für das Gesamtprogramm, für das gesamte Portfolio unseres Selbstporträts, das soll das jetzt für einen Moment mal heißen, das Wort das Ich. Wenn ich bestreite, dass das Ich Gehirn ist, möchte ich damit insgesamt sagen, dass es prinzipiell nicht lokalisierbar ist, so wenig wie zum Beispiel die Zahl 2. Man wird ja auch sich nicht fragen wollen, ob die Zahl 2 in Nordrhein-Westfalen ist oder auch in Thüringen.
Ich glaube, da liegt bei dem Kollegen Markus Gabriel ein tiefes Missverständnis vor. Es gibt natürlich Kollegen, ich will das gar nicht bestreiten, die sagen, wir können das alles erklären. Bewusstsein liegt im oberen Stirn und so weiter. Aber die Mehrzahl der Kollegen behauptet sowas gar nicht. Sondern es geht alleine darum, zu fragen, korreliert irgendein Ereignis, irgendein Vorgang in Gehirnen von Untersuchungspersonen, wenn sie zum Beispiel über sich selber nachdenken oder wenn sie sich an irgendwas erinnern, wenn sie Gefühle haben, bestimmter Art und so weiter, gibt es da mehr oder weniger eindeutige Korrelate und kein Mensch von denen, die sowas untersuchen, einschließlich meiner selbst, ist Reduktionist in dem Sinne, dass er sagt, da steckt diese Empfindung. Empfindungen kann man trivialerweise nicht lokalisieren, man kann aber Mechanismen lokalisieren, komplexer Art zugegebenermaßen, im Gehirn, die hinreichend oder notwendig oder zumindest sehr plausiblerweise mit diesen empfundenen Zuständen zusammenhängen. Mehr braucht man nicht und kann man auch gar nicht.
Da wäre aber die Frage, Herr Roth, haben Sie nicht oft gesagt, dass das Gehirn die Seele macht?
Ja, also der Titel stammt auch gar nicht von mir, sondern vom berühmten Psychiater. Das ist also ein Zitat. Das schreibe ich auch in dem Buch, dass das ein Zitat ist. Und was wir damit meinen, nämlich, dass die psychischen Funktionen, die nun jetzt meine Kollegen, mit denen ich eng zusammenarbeite, Psychiater, Psychotherapeuten, bestimmte Phänomene beschreiben und mich dann fragen, so war es auch in der Vergangenheit, können wir bestimmte Hirnfunktionen und auch Strukturen herauskriegen, die unabdingbar für das Auftreten dieser psychischen Zustände ist. Und das kann man machen, wenn man Glück hat. Manchmal schafft man es nicht. Aber im Grunde ist das genau die Fragestellung und nicht sitzt da irgendwo die Furcht. Die Furcht können wir nur erleben. Die kann man auch im Gehirn nicht erkennen, aber man kann Mechanismen identifizieren, die aktiv sind, wenn Menschen Furcht empfinden. Und mehr will man auch dabei nicht.
Und genau deswegen steckt in dieser ontologisierenden Redeweise vom Ich mit großem I oder von der Furcht mit großem F der Keim des eigentlichen Übels. Weil indem man das einmal zum Gegenstand gemacht hat, sucht man das dann und findet es nicht.
Aber natürlich findet man es. Das ist doch unsinnig, was Sie sagen.
Nein, es ist nicht unsinnig. Sie haben doch selbst gesagt, Sie finden nicht die Furcht. Wir finden auch nicht das Ich. Natürlich nicht. Aber danach konnten wir nie suchen. Wir können nach den Prozessen suchen, die unseren Furchtreaktionen zugrunde liegen. Da haben Sie völlig
natürlich
recht.
Natürlich kann man das.
Das wird, ich bin ja auf Ihrer Seite.
Mal in jeder neurologisch oder psychiatrischen Klinik in der Welt gemacht.
Genau.
Das haben wir 2 Jahre lang gemacht. Wir haben versucht rauszukriegen, wenn ein Patient übertriebene Furcht hat, welche Teile des Gehirns, die zugegebenermaßen komplex sind, arbeiten nicht in einer sogenannten normalen Weise, normal heißt im Vergleich zu Personen, die keine übertriebene Furchtreaktion haben. Genau. Das ist unbezweifelbar. Jeden Tag in der Welt wird das tausende Male gemacht.
Genau. Und ich bin ja völlig auf Ihrer Seite, Herr Roth.
Ja, ich wollte mit Ontologisierung nichts zu tun.
Lassen Sie uns doch vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen und die Entwicklung dieser Disziplin der Neurowissenschaften genauer anschauen. Weshalb denken Sie, dass die Hirnforschung überhaupt so erfolgreich geworden ist, dass man ihr in den letzten Jahren so viel Autorität zuspricht, Herr Gabriel?
Ja, also ich glaube, dafür gibt es eine ganze Reihe von historischen, aber eben auch sozioökonomischen Bedingungen. Also ein Grund ist natürlich, dass wir nach dem allgemein akzeptierten, also jedenfalls in einer gewissen Öffentlichkeit akzeptierten Scheitern der Religion als Selbsterklärungsmuster für die Geistigkeit des Menschen nach irgendetwas anderem Ausschau halten, was wir mit der Aufklärung verbinden wollen. Das heißt, wir wollen irgendeine Erklärung davon, was es heißt, dass wir bewusst sind, Werte haben, demokratisch gesteuerte, auf Freiheit basierte Rechtsstaaten vorziehen und so weiter. Also wir wollen das irgendwie erklären, ohne jetzt sagen zu müssen, Gott hat uns das gesandt. Das scheint uns ausgesprochen unplausibel. Das ist zwar sozusagen nicht widerlegt, aber das möchte man nicht haben. So. Also sucht man nach irgendetwas anderem, nach irgendeinem anderen Träger der Selbsterklärung. Und an der Stelle ist dann eingesprungen die Einsicht, dass man plötzlich gemerkt hat, aha, das Gehirn ist doch funktional so viel komplexer, als man sich das vorstellt, wenn man denkt, man hätte einfach einen feuchten Motor unter der Schädeldecke, dass wir vielleicht in diesen ausdifferenzierten Strukturen und Architekturen sozusagen die Strukturen ganz genau oder noch ausdifferenzierter finden können, die wir geistig erleben. So, das wäre dann natürlich ein gigantischer Fortschritt der Selbsterkenntnis ohne absurde religiöse Erklärung. Ich glaube, das ist, was die Sache attraktiv macht für moderne Menschen.
Ja, also man müsste historisch gesehen hinzufügen, dass der Glaube an eine Reduzierbarkeit des Geistigen oder Psychischen auf das Gehirn natürlich uralt ist. Das
natürlich,
hat im Altertum schon gegeben.
Ja.
Als Freud vor über 100 Jahren da Neurobiologe war, haben seine Lehrer von Brücke und aller davon geträumt. Das Interessante war, dass auch Freud das natürlich geglaubt hat bis zu seinem Tod, aber es überhaupt nicht zeigen konnte. Mhm. Und erst sehr viel später, 100 Jahre später, ist man ganz schrittweise von der Sinnesphysiologie, wo die Zusammenhänge sehr schnell akzeptiert wurden, zur Motorik, zu kognitiven Leistungen und inzwischen zu psychischen Leistungen. Also Schritt für Schritt war immer die Frage, geht das auch bei komplexen kognitiven Leistungen, geht es auch bei komplexen psychischen Leistungen? Das war so das Letzte. Das geht auch, wenn auch natürlich immer schwieriger, immer komplexer, das war häufig neben der Grundsatzfrage auch eine rein klinische Frage, die heute ja eigentlich im Mittelpunkt steht.
Ne? Genau.
Geht es dann dabei auch um das grundmenschliche Bedürfnis, etwas sichtbar zu machen, das wir nicht sichtbar machen können eigentlich?
Also diesem Bedürfnis entspricht ein theoretischer Zug, den man leider auch bis in die Gegenwartsphilosophie in unserem Fach beobachten kann. Dieser Zug sieht so aus, dass man eben doch das Gefühl hat, also das, was existiert, muss doch irgendwie kausal sein. Also man möchte das Wort Existenz binden an etwas, was man sich vorstellt, was sichtbar gemacht werden kann. Platon spottet schon darüber in seinen antiken Texten, über diese Handgreiflichkeit. Also Leute, die glauben, Existenz heißt das, das nennt er die Erdgeborenen. Die glauben, alles bestehe nur aus Matsch. Das ist natürlich Unsinn. Und wie gesagt, das sollte eigentlich auch die Neurowissenschaft nicht voraussetzen.
Also das hat auch niemand behauptet. Ich kenne keinen Neurobiologen. Sagen wir, vor 100 Jahren hat man noch geglaubt. Das waren aber eher relativ obskure Leute wie Molleschott und Vogt. Die sagten, naja,
genau, Gedanken die sagten das,
sind
genau.
So Moleküle, die abgesondert werden. Das glaubt heute niemand. Sondern das Fortgeschrittenste, was überhaupt ein ernstzunehmender und philosophisch vorgebildeter Neurobiologe heute sagen würde, wäre, wir können bestimmte Schwingungen von magnetischen Feldern in der Großhirnrinde, elektromagnetischen Feldern, ziemlich gut mit nicht beobachtbaren und nur selbst beobachtbaren psychischen oder kognitiven Zuständen signifikant in Verbindung bringen. Mehr kann man und will man auch gar nicht sagen. Und das würde auch in dem Sinne, dass die Naturwissenschaften die Wesensfrage nicht stellen seit Newton, und es ihnen auch verboten wurde übrigens von der Royal Society. Darüber hinaus will man noch gar nicht gehen. Das ist eine Frage, auch Herr Einstein kann nicht sagen, was Schwerkraft ist. Das will er auch gar nicht, sondern er konnte Formeln schreiben und das genügt ihm.
Aber Herr Roth, also diese Bilder, die man dann sieht vom Gehirn, erzeugen aber in der Gesellschaft ja schon oft dieses Bild von so einer Kausalität.
Ja.
Also man könnte jetzt da genau sehen, da ist die Freiheit des Menschen zum Beispiel, da ist der Wille des Menschen, da ist der musikalische Sinn und so weiter und so fort. Das ist doch ein Problem, oder?
Natürlich ist das ein Problem, das ist aber noch mehr ein Problem für Neurobiologen wie mich, wenn ich dann sehe, was für ein Unsinn behauptet wird. Ich mache ja selbst Kernspinnuntersuchungen und morgen auch wieder und dann ärgere ich mich, dass da sich die Amygdala ist der Ort der Furcht. Da kann man nur sagen, Vorsicht, erstens, ob das wirklich stimmt, rein empirisch, dass Furcht etwas nur mit der Amygdala zu tun hat, ist die große Frage. Aber ansonsten kann man immer nur sagen, wir können beobachten, dass wenn Patienten sagen, ich bin in großer Furcht, ich bin in schwerer Angst, dass die Amygdala bei diesen Erregungszuständen eine große Rolle spielt oder auch nicht. Das ist eine empirische Frage. Mehr kann und soll man nicht sagen. Man ärgert sich als Neurobiologe genauso über die meist von Laien oder Halbleien gemachten Untersuchungen, die bunten Bildchen, die ja auch Artefakte sind. Also wenn man weiß erstmal, wie die Bilder zusammenkommen, welche Artefakte das sind, auch im positiven Sinne, wie unendlich schwierig das ist, solche Bilder zu produzieren, da wird man da sehr bescheiden.
Herr Walter, haben die Neurowissenschaftler dem genügend entgegengewirkt, dass diese falschen Schlüsse in der Gesellschaft gezogen werden?
Das kann ich jetzt im Einzelfall so nicht pauschalisieren.
Aber grundsätzlich?
Ich möchte den schwarzen Peter nicht entweder den Neurowissenschaftlern in die Schuhe schieben oder den Journalisten, die darüber berichten. Ich sehe es zum Beispiel an meinem und Herrn Roths Kollegen John Dylan Haynes in Berlin. Der ist auch sowohl Neurowissenschaftler als auch Philosoph. Wenn Sie in die Primärtexte von John Dylan Haynes reingucken, er äußert sich extrem vorsichtig, extrem gewissenhaft, so wie Herr Roth das jetzt auch in den vergangenen Minuten getan hat. Da würde kaum ein Philosoph Anstoß daran finden. Mhm. Wenn Sie sich die Berichterstattung angucken über die Arbeiten von Herrn Haynes, da liest sich das ganz anders. Da lesen Sie nicht, wir konnten 7 bis 10 Sekunden vor einer Entscheidung mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit von 59% und diesen und jenen Verfahren Prozesse aufdecken, sondern da heißt es dann, wir können dem Gehirn beim Denken zugucken und können 10 Sekunden, bevor eine Entscheidung trifft, diese vorhersagen.
Ja, das ist ja.
Und das ist falsch.
Und das ist falsch. Und John Dylan weiß auch, dass es falsch ist. Er selbst macht diesen Fehler nicht.
Also Herr Haynes hat bei mir seinen Doktor gemacht. Ich kenne also ihn sehr gut und auch, was er da tut in Berlin. Und was er erzählt in Vorträgen und Diskussionen, die ich lange mit ihm geführt habe und in der Originalarbeit, ist eben das, was Herr Walter gerade sagte. Und dann steht in einer sehr angesehenen Zeitschrift der Zeit ein blanker Unsinn, nämlich John Dylan Haynes habe die Willensfreiheit gerettet. Und da kann man nur sagen, wie doof muss man sein oder wie verbohrt, um so etwas, was überhaupt nicht Haynes Ansicht ist, so platt darzustellen. Und das geht natürlich wie Öl in die Kehlen von vielen Philosophen runter.
Naja, also
Fehler, nicht alle,
Herr Gabriel,
aber
ja,
Fehler.
Ja, also ich glaube, erstens ist es natürlich falsch, dass alle Neurowissenschaftler vorsichtig sich ausdrücken.
Nein, das
und genau so.
Nein,
also genau.
Es gibt einige,
die einen sagen dies, die anderen sagen das. Ich zitiere ja in meinem Buch einiges, Dick Swaab und so. Also die einen sagen dies, die anderen das. Was Herr Roth gesagt hat, nichts davon ist.
Unter den Philosophen auch.
Eben, genau. Ja. Und insbesondere gibt es auch unter den Philosophen sehr, sehr viele, die genau diese dummen Sachen, die Herr Roth dumm genannt hat, vertreten würden. Und zwar teilweise unter Berufung auf das, was sie glauben, sei geleistet worden in Neurowissenschaftlern. Das heißt, die allgemeine These, ja, die ich in meinem Buch nenne, Neurozentrismus, um ein Kampfwort zu haben, die ist natürlich auf allen Seiten verbreitet. Nur sind, glaube ich, wie mein Eindruck, die meisten Beteiligten prima vista dieses Gesprächs jedenfalls der Meinung, dass sie auf einem Non Sequitur beruht. Also, dass solche Thesen nicht gestützt sind.
Also der Schlüssel zu einem besseren Verständnis, das habe ich in dem Buch, was Sie zitiert haben, wie das Gehirn die Seele macht, eben als Titel ist ein Zitat, habe ich versucht zu zeigen, dass dieser Neurozentrismus insofern unangebracht ist, als die Forschung, an denen ich beteiligt bin und viele andere in der Welt, gerade in der Psychiatrie und Psychotherapie zeigen, dass das Gehirn nur die proximate Quelle der Psyche ist, aber im weitesten Sinne das, was wir Psyche nennen, eben aus der Umwelt kommt, insbesondere aus der vorgeburtlichen Umwelt. Und das sind sensationelle Dinge, wie Umwelteinflüsse sogar vererbt werden können. Das ist seit 5 Jahren unbezweifelbar. Und das dreht eigentlich den Spieß des Vorwurfs, ich weiß, dass das ein Kampfbegriff ist, eines Neurozentrismus. Es ist die Gesellschaft, die viel wichtiger ist, im letzten der Einflüsse, der Bindung und so weiter. Das Gehirn ist der Träger, der Sammelpunkt all dieser genetischen und sozialen und epigenetischen Einflüsse.
Denken Sie, die Hirnforschung ist deswegen auch so erfolgreich geworden, weil sie auch wirklich von der Politik sehr stark unterstützt wurde in den letzten 25 Jahren? Vielleicht gebe ich da das Wort erstmal an Herrn Gabriel.
Ja, also Felix Hasler hat in seinem Buch Neuromythologie, ich bin dem da auch nochmal aus verschiedenen anderen Blickwinkeln nachgegangen, einfach darauf hingewiesen natürlich, dass die 2 großen Dekaden des Gehirns, erst die US-amerikanische und dann die in Deutschland ausgerufene Dekade des Gehirns, natürlich gewisse politische Programme auch im Hintergrund hatten und gewisse ideologische Verzerrungen, an denen, wie gesagt, nicht unbedingt die beteiligten Wissenschaftler schuld sind, wobei eben manche dazu Mitläufern wurden, aber das ist kein wissenschaftlicher Punkt, sondern ein sozioökonomischer, der im Hintergrund steht. Mhm. Also der Wunsch vom Neuroenhancement und so weiter. Mhm. Und auch so Vorstellungen, die ja durchs Kino geistern, schon lange und durch die Literatur, die Vorstellung vom Chip, den ich mir nur noch installieren muss, dann kann ich endlich Chinesisch und so weiter. Das heißt, es gibt die Vorstellung.
Es wurde ja auch eines, versucht.
Ja, eben, genau, sowas wurde mehrfach versucht. Die Vorstellung eines besseren Menschen. Und diese utopisch, politisch wirksame Vorstellung eines besseren Menschen wird heute diskutiert, auch in der Soziologie etwa, unter dem Stichwort des Post- Posthumanismus. Da gibt es Texte wie das Cyborg-Manifest. Da wird dafür plädiert, wir sollten alles tun, dass wir uns bald auf Silizium-Plattformen hochladen. Ja. Das ist geistestechnisch in der Öffentlichkeit extrem wirksam.
Aber das Interessante ist ja, Herr Gabriel, wenn man da mal die Leute fragt, die Neurowissenschaftler, die mit Ingenieuren zusammenarbeiten, ich habe das auch gemacht, wie weit seid ihr denn? Sagen die also noch nicht sehr weit. Das ist der absolut klare Kontrast gegenüber solchem Hype. Und kein ernsthafter Neurowissenschaftler würde, selbst beim Retina-Implantat ist man nicht sehr weit, also geschweige denn ein Gehirnimplantat. Aber das wird natürlich von einer Technologiebesessenheit auch in der Politik nicht wahrgenommen. Das ist ja uninteressant, wenn man sagt, ich bin noch nicht so weit.
Ja, genau. Und das ist nicht mal klar. Ich meine, Sie haben ja eben für eine Position argumentiert, die mir auch richtig scheint. Ich nenne die ökologischen Externalismus. Also viele Vermögen, die wir an uns wahrnehmen als etwas, was uns privat zugänglich ist, kommt sozusagen von außen aus.
Wir sind die anderen. Wir sind die anderen. Also ich wollte noch zu dem Politikverhältnis sagen, ich habe nun in einem ganz anderen Amt viel mit führenden Politikern zu tun gehabt und ist das so ambivalent. Die wollen klare Botschaften hören und die Botschaften sollen heißen, es genügt eben Chips zu produzieren und die implantieren wir und das Leiden und was auch immer, Geistkrankheit sind weg. Wenn aber jemand wie ich und natürlich meine Kolleginnen und Kollegen sagen, also liebe Leute, das Gehirn ist nur der Vermittler äußerst prekärer familiäre Situationen, in denen Säuglinge und Kleinkinder aufwachsen. Und da müsst ihr ansetzen, dann wollen die das überhaupt nicht hören. Da gibt es überhaupt keine Resonanz, weil das richtig viel Geld kostet. Der Chip wäre ja billig, wenn er funktionieren würde. Mhm. Und das ist die Ambivalenz, wenn man dann die konkreten und realen Forschungsergebnisse der modernen Hirnforschung sieht, eben in, zum Beispiel in Richtung, wie entwickelt sich die Psyche, unter welchen Bedingungen, es sind ja soziale Bezüge und nicht das Gehirn, dann sind die Schotten dicht. Dann ist ja wiederum die Gesellschaft gefragt und dann sagt man, nee, das ist uns zu teuer, das wollen wir nicht und wo kämen wir denn dahin?
Und wie soll man das verstehen? Dann bräuchte man plötzlich die Soziologie wieder.
Genau, die braucht man ja.
Und, ja.
Ne, das ist, die Hirnforschung ist ja hier eher, was nun kognitive, psychische Störungen und so weiter, die ja Milliarden kosten, deren Behandlung, da ist die Neurobiologie eher eine Hilfswissenschaft, die erklärt, warum einige Dinge vielleicht ein bisschen funktionieren, die allermeisten, ob nun Psychopharmaka oder Psychotherapie, eben zum größten Teil nicht, woran das liegt.
Ein Teil des Problems scheint mir auch zu sein, dass man gerne einfache Antworten hätte und die kann die Neurowissenschaft nicht liefern. Ja, man würde gerne wissen, was ist die Ursache von dem und dem. Und eine solche Ursache in diesem Sinne wird einem die neurowissenschaftliche Forschung nicht liefern können.
Das haben wir ja
gesehen. Die liefert einem statistische
Aussagen. Das haben wir in der Genetik ja auch gesehen.
Genau.
Ja, als man glaubte, man muss das menschliche Genom nur entschlüsseln und dann weiß man alles. Das war der größte Irrtum neuerer Zeit in der Biologie. Heute wissen wir, dass die Epigenetik viel, viel wichtiger ist als die Gene. Und da fangen wir wieder ganz von Null an.
Mhm. Das wäre doch die Frage dann. Ist der Neurohype eigentlich, nimmt der in der letzten Zeit vielleicht auch ab? Kann man das sagen? Weil ja die Kritik daran doch auch anwächst oder immer öfter zu hören ist. Wie würden Sie das sehen, Herr Walter?
Ich glaube, wir kriegen einfach immer mehr Forscherpersönlichkeiten, die mit einem Fuß im einen Lager und mit dem anderen Fuß auch im anderen Lager stehen, die vielleicht duale Ausbildungen mit Philosophie und Neurowissenschaften haben, wie das Herr Roth hat, wie das auch John Allen Haynes hat, oder Leute wie mir, die dann als Philosophen in einen interdisziplinären Kontext hineinwachsen, wo plötzlich auch die eine Seite die andere Seite anfängt zu verstehen im Alltag und nicht darauf angewiesen ist, einen Feuilleton-Beitrag von 1000 Worten zu lesen, der notwendigerweise verkürzt. Je mehr wir diese Forscherpersönlichkeiten kriegen, desto kleiner werden diese Grabenkämpfe ausfallen.
Das habe ich zum Beispiel ganz direkt, abgesehen von Interaktionen mit Philosophen wie Michael Pauen, habe ich in der Psychiatrie und Psychotherapie erlebt, wo vor 15 Jahren, als wir es begonnen haben, diese verfeindeten Lager, also Psychiatrie, Psychotherapie und Neurobiologie, nicht miteinander gesprochen haben. Heute ist das der große Renner überall auf der Welt, dass die eng zusammenarbeiten und, wie Sie richtig gesagt haben, Herr Walter, angefangen haben, sich gegenseitig zu verstehen, ohne identisch zu werden. Ja. Das sind zwei verschiedene Welten, die Psyche und das Gehirn.
Und das ist auch was man hochschul- und forschungspolitisch erstmal realisieren musste. Weil dieses gegenseitige Verstehen, das schafft man nicht mal in 2 Wochen. Wenn man sich auf einen Kaffee trifft, mittags in der Kantine und ein bisschen plaudert, dann dringt man nicht tief genug ein in die Art und Weise, wie der andere denkt.
Das heißt, dauert es muss Jahre hinlang. Ja, es muss institutionell wirklich auch grundiert sein.
Ja, aber ich würde noch mal den Streit der Fakultäten ein bisschen höher schrauben wollen, als das jetzt unsere Harmonie aussehen lässt. Wir haben jetzt über zwei Disziplinen gesprochen, die sich relevant überschneiden. Philosophen, die sich mit Bewusstsein und Geist und so weiter beschäftigen, müssen natürlich Stellung beziehen zum Leib-Seele- oder Gehirn-Geist-Problem, also zu irgendeiner der Spielarten. Da muss man philosophisch hart arbeiten. Da geht es um Materialismus oder Nicht-Dualismus, also um all die bekannten Großprojekte. Die möchte man dort erstmal diskutieren. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist aber, dass wir natürlich von Historikern, Soziologen, Germanisten oder Romanisten oder Physikern oder und so weiter oder Juristen, dass das Problem sich genauso wiederholt. Also wenn man interdisziplinär über so etwas wie Geist nachdenkt, dann darf man nicht ignorieren, dass der Geist eben dasjenige ist, ich fasse ihn auf und das ist mein Vorschlag in dem Buch zu sagen, Geist ist das Vermögen des Menschen, sich ein Bild davon zu machen, was es eigentlich heißt, bestimmte Begabungen zu haben, wie Bewusst- und Selbstbewusstsein und so weiter. Das heißt, wir machen uns ja dauernd ein Bild von uns selber und unserer Verankerung in einer Umwelt. Und dieses Bild machen wir uns natürlich in gewisser Hinsicht in allen Disziplinen. Eine institutionell relevante Möglichkeit, so etwas abzubilden, wie das, was jetzt unsere Harmonie hier oder scheinbare Harmonie herstellt, wäre zum Beispiel natürlich neben den Instituten für Philosophie. Philosophie ist ja so ein besonderes Fach, das in alle Richtungen seine Tentakeln ausstrecken muss. Also neben unseren Instituten für Philosophie sollte im Grunde genommen jede Fakultät eigentlich ein oder zwei Philosophen haben, die spezialisiert sind auf solche Grenzfragen. Das müsste man in der Tat, glaube ich, als Modell noch ausweiten, was jetzt Herr Walter empfiehlt für diesen besonderen Zweig, in dem er ausgewiesen ist.
Ich glaube, es wäre produktiv, wenn wir nochmal über ein konkreteres Thema nachdenken, nämlich über die Frage des freien Willens. Herr Gabriel, Sie sprechen davon in Ihrem Buch, dass die Neurowissenschaften einen Angriff auf die Freiheit darstellen. Das sagen Sie zwar nicht so konkret, aber ich denke schon, dass man das daraus lesen kann. Warum ist das so?
Also es gab natürlich eine Zeit lang in Deutschland etwa Herr Singer, in den USA machen das auch viele. Wie gesagt, nicht alle. Es ist kein Ergebnis der Hirnforschung, das uns dazu zwingt. Aber wenn man gewisse philosophische Annahmen trifft, sieht es so aus, als ob Prozesse, auf die wir konstitutiv keinen Zugriff haben, also nicht bewusste Prozesse, etwa im Gehirn, auf die ich so wenig Zugriff habe, wie was weiß ich, auf das Wachsen meiner Fingernägel, hinreichende Bedingungen dafür zur Verfügung stellen, dass ich etwas Bestimmtes tue. Und dann könnte man so auf ein Bild kommen der Form, Herr Gabriel denkt, er kauft Schwarzbrot, weil er gesünder leben möchte, aber, und jetzt kommt eine ganz andere Erklärung, die dazu führt, warum ich zum Beispiel dieses Schwarzbrot kaufe.
Zum Beispiel?
Was weiß ich, hat etwas mit meiner genetischen Ausstattung zu tun oder damit, dass mein Gehirn bestimmte Formen von Kohlenhydraten gerade braucht und mir deswegen die Illusion eingibt und so weiter.
Klar.
Das heißt, auf solche Erklärungen könnte man ja kommen. Die gibt es übrigens in allen Menschheitsepochen mit verschiedenen Disziplinen. Die Psychoanalyse wurde eine Zeit lang so interpretiert, die Soziologie und dann die Neurowissenschaft. Und diese Erklärungen von Handlungen, also in denen wir nicht mehr verstehen, was es heißen soll, dass wir selbstbestimmt handeln, die sind Bedrohungen unserer Freiheit.
Ja. Aber Herr Roth, also kann die Neurowissenschaft was zu der Frage beitragen, ob der freie Wille wirklich existiert oder ob der eine Illusion ist?
Also es hat auch Kollegen gegeben, die haben gesagt, der freie Wille ist eine Illusion.
Das haben Sie ich nicht hab gesagt,
auch,
weil
ich habe das
Ihnen
auch gesagt,
Verbindung
aber
worden.
Ich habe gleich eingeschränkt, in welchem Sinne meine ich hier Illusion. Welche Art von Willensfreiheit? Da muss man nämlich auch als Philosoph sehen, dass seit 200.000 Jahren, seit Platon, Aristoteles und Cicero bis heute unter Willensfreiheit, der mit Hume und Locke ganz unterschiedliche Dinge darunter verstanden wurden. Die muss man erstmal auseinanderklamüsern.
Genau.
Und wenn man dann auch noch sagt, der strikte Determinismus ist in der Physik erstmal passé, es gibt den objektiven Zufall, nehmen wir das mal an, und dann fragen, ja, was der Benjamin Libet selber gesehen hat bei seinem Knopfdrücken. Oder
Benjamin Libet, vielleicht erklären Sie das Experiment.
Also ein berühmter Kollege von mir, ich habe ihn selbst kennengelernt, der wollte den freien Willen in diesem orthodoxen metaphysischen Sinne beweisen. Das heißt, die Kraft des Geistes, die mentale Kausalität, die bewirkt, dass ich zum Beispiel eine Hand bewege. Und das wollte er beweisen über ein neurologisches Phänomen, das Weitschaftspotenzial. Und das hat er ja nun auch dargelegt. Und bei sehr einfachen, hochautomatisierten Bewegungen ist das zum Großen Teil auch so, wie er beschreibt. Das war ihm ja sehr unangenehm. Aber gerade was John Haynes gezeigt hat und was natürlich viele wussten, das sind ja nur ein kleiner Teil unsere Handlungen, viele Handlungen erleben wir als reflektiert. Und es ist viel interessanter zu gucken, wie geht neben unbewusst ablaufenden Vorbereitungen die bewusste Reflexion in das, was ich nachher tue, ein. Und auch das kann man ganz gut untersuchen. Das hat eben John Haynes auch gemacht. Und da sieht man, dass auch den bewussten Reflexionen bestimmte neuronale Prozesse einhergehen. Und da kann man wieder untersuchen, ja, wodurch werden die beeinflusst? Und da kommt eben raus, was die Psychologie und Psychotherapie und Psychiatrie schon lange wusste. Die neuronalen Prozesse, die relevant sind für unser Handeln, werden durch Gene, durch vorgeburtliche, nachgeburtliche Erfahrungen und Motivation, Gesellschaft und so weiter beeinflusst.
Also und Sie sagen, dass der freie Wille doch nicht eine Illusion ist, weil damit, wie gesagt, das war eine These, mit der Sie sehr oft in Verbindung gebracht wurden.
Ja, ich habe immer gesagt, der freie Wille in dem orthodox metaphysischen Sinne, es gäbe in uns etwas, was sich über alle Naturgesetze hinwegsetzen kann. Wenn man hingegen, wie David Hume und vorher schon Locke, gesagt hat, der freie Wille besteht darin, dass ich reflektiert zwischen A und B unterscheiden kann aufgrund meiner eigenen personalen Motive, dann würde ich sagen, der freie Wille ist keine Illusion. Diese Art von freiem Willen ist bestimmt keine Illusion, die habe ich auch. Aber die aus der Theologie kommende Begriff kann man ja bei Augustinus wunderschön nachlesen, eine sich über alle Bedingungen hinwegsetzenden mentalen Kausalität, dafür gibt es zumindest keinerlei vernünftigen Beleg.
Herr Walter, ist die Frage eigentlich falsch gestellt, ob es einen freien Willen gibt oder nicht? Herr Walter, die sollte man nicht eher von Abstufungen sprechen?
Die ist als Ausgangspunkt erstmal gar nicht schlecht. Und wenn man an die Sache rangeht, wie der Herr Kollege Roth gerade skizziert hat und aus der Theologiegeschichte kommt, aus der Philosophiegeschichte kommt, dann liegt es zunächst mal auf der Hand zu sagen, sind wir frei oder sind wir nicht frei? So haben zumindest mal sehr viele gedacht und auch geredet. Dann kommt eben das Problem ins Spiel, den freien Willen der Philosophie gibt es nicht. Sie finden mindestens so viele Freiheitskonzeptionen, wie sie Philosophen finden, vermutlich sogar noch ein paar mehr als die. Und da gibt es eben einige, mich unter anderem eingeschlossen, die sagen, naja, vielleicht ist die Frage insofern falsch gestellt, als wenn Freiheit nichts mit einer immateriellen Seele zu tun hat, die da irgendwie als Agens wirksam wird, sondern eine Frage der reflektierten Ausbildung unseres Willens ist. Dann mag es doch sein, dass es uns ab und zu in einigen Situationen, in gewissen, sagen wir mal, sozialen Kontexten, in einem stärkeren Maße gelingt, unseren Willen reflektiert auszubilden, als uns das unter anderen Voraussetzungen gelingt. Und so müsste man dann am Ende womöglich konstatieren, die Frage ist, wenn nicht falsch, so doch zumindest irreführend. Einige von uns sind vielleicht freier als andere, einige von uns sind in einigen Situationen freier als andere. Und wie frei wir sind, wäre dann einfach eine empirische Frage.
Also ein Problem darf man aber an der Stelle nicht unterschlagen. Also das ist eine Debatte, die man zu führen hat über den Begriff der Freiheit. Also was für eine Freiheitskonzeption hat man und so weiter. Aber es gibt natürlich ein Paradox des freien Willens, das ich in meinem Buch nenne, das harte Problem des freien Willens, das maßgeblich seit den 80er Jahren wieder diskutiert wird, seit einem Buch von Peter van Inwagen. Da geht es um dieses Paradoxon. Und das ist das Paradoxon, das auch schon Augustinus und Luther, der den freien Willen aus dem Grund bestreitet, beschäftigt. Dieses Paradoxon kann man sich ungefähr so verständlich machen. Irgendetwas, was in der tiefen Vergangenheit geschehen ist, bevor es mich gab, verursacht in irgendeinem relevanten Sinne oder erzwingt oder stellt einen notwendigen Zusammenhang her zwischen, wie gesagt, etwas, was in der Vergangenheit stattgefunden hat und etwas, was gerade stattfindet, zum Beispiel das Heben meines linken Fingers. Da ich die Bedingungen in der Vergangenheit nicht beeinflussen kann und nicht beeinflussen kann, dass das aus das folgt, kann ich auch das Heben meiner Hand nicht beeinflussen, selbst wenn ich das Heben meiner Hand auf eine bestimmte Weise erlebe, nämlich so, wie die Kollegen das beschreiben. Das ist die Paradoxie, die man lösen muss. Und bei der Lösung der Paradoxie hilft natürlich die Beschreibung unseres Erlebens als solche noch nicht weiter. Da muss man, glaube ich, noch etwas andere begriffliche Arbeit leisten.
Zum Verständnis kurz, Herr Gabriel. Ja. Bedeutet das sozusagen, etwas am freien Willen ist immer unfrei? Kurz und knapp?
Ja, das auf jeden Fall, genau. Etwas am freien Willen ist einfach deswegen immer unfrei, weil die Ausübung der Fähigkeit, etwas zu wählen, also meine Handlungsfreiheit, immer eingeschränkt ist oder parametrisiert durch bestimmte Bedingungen, auf die ich keinen Zugriff habe. Ob ich jetzt Currywurst oder Jägerwurst mag, hängt ja davon ab, zum Beispiel unter anderem von meinen Genen, hängt aber auch davon ab, dass ich ein Lebewesen bin, das Currywurst überhaupt sieht. Wenn ich so groß wäre wie eine Galaxie, würde ich nie wählen müssen zwischen Currywurst und Jägerwurst.
Herr Roth, aber jetzt würde ich doch noch mal gerne eine grundsätzliche Aussage dazu haben, wie das denn mit dem freien Willen ist. Also inwiefern würden Sie den auch einschränken? Inwiefern würden Sie sagen, der hat schon was mit Illusionen zu tun?
Ja, also dass die Illusionen vorhanden sind, kann man rein empirisch zeigen. Das haben zahllose Psychologen bei Kaufverhalten von Menschen oder Selbstattribution gezeigt. Das gibt dickste Lehrbücher, wo das alles steht.
Also, dass wir nur glauben, dass wir frei
entscheiden. Ja, das gibt es. Aber es gibt natürlich auch berechtigte Überzeugungen, die dann auch zutreffen.
Genau.
Ja. Und da hat die Hirnforschung gar nichts mit zu tun, sondern das ist Psychologenwerk und zwar sehr verdienstvolles. Aber was mich dabei interessiert, ist nicht die philosophische Frage, gibt es eine mentale Verursachung, sondern unter welchen Bedingungen fühlen sich Menschen frei und sagen das? Das ist ausschlaggebend. Ich muss als verantwortlicher Mensch Bedingungen schaffen oder dafür kämpfen, dass Menschen sich frei fühlen. Und da haben wiederum Psychologen ziemlich genau und Soziologen herausbekommen, wann sich Menschen auch politisch und geistig und psychisch frei fühlen. Das kann man neurobiologisch relativ gut begleitend, korrelativ, vielleicht sogar erklärend unterstützen. Und diese Bedingungen, um die geht es. Wann können sich Menschen frei fühlen? Und wie muss der Staat aussehen, die Gesetze aussehen, dass die Mehrheit der Menschen sich so fühlt?
Okay. In Grenzen. Aber Herr Roth, Sie haben sich ja dann doch wirklich weitgehend darüber hinaus auch geäußert. Zum Beispiel in Ihrem Aufsatz Willensfreiheit und Schuldfähigkeit. Ja. Da schreiben Sie, nach Auskunft von Experten, zum Beispiel des Kriminologen und früheren niedersächsischen Justizministers Christian Pfeiffer, ist der bestehende Strafvollzug im Sinne eines Besserungssystems wenig effektiv, auch die hohen Rückfallquoten zeigen, wenngleich mancherorts an wirksameren Maßnahmen und Instrumenten gearbeitet wird. Das sind doch Aussagen, wo man Ihnen schon vorwerfen könnte, dann nutzen Sie doch eigentlich Ihre Autorität als Neurowissenschaftler, um Politik zu beeinflussen, oder?
Das ist ja erstens nicht strafbar und zweitens sind das ja Aussagen, die Kriminologen überall auf der Welt sattsam unterstreichen.
Da kann man sich aber auch drüber streiten. Also da gibt es auch sehr viele Positionen, die dagegen argumentieren, gegen
die
Kritik an der Besserung.
Also man kann jetzt fragen, unabhängig von der Kriminologie, wann bildet sich eine sogenannte antisoziale Persönlichkeitsstörung heraus? Man kann das ja auch in die Psychiatrie geben und dann ist das eigentlich auch erstmal gar keine neurobiologische Frage, sondern da müssen die Psychologen und Psychiater erstmal gucken, wie sind die Menschen aufgewachsen, was haben sie für Gene, was haben sie für epigenetische Prozesse. Da kommt die Neurobiologie erstmal überhaupt nicht ins Spiel. Und da kommt schon heraus, dass bestimmte Vulnerabilitäts- oder Belastungsfaktoren erheblich sein können, schon mit 5, 6 Jahren. Und es ist dann wiederum sekundär die Frage an die Hirnforschung, sagt mal, das haben wir gemacht. Wenn man in die Gehirne von den Leuten reinguckt, wir haben jugendliche Schwerkriminelle in Berlin untersucht, findet man da was und was findet man da? Und da kommt schon einiges Interessantes heraus. Ich würde sagen, jeder hat einen Anspruch auf Therapieversuche. Von selbst ändert er sich nicht, leider. Aber jeder Mensch, egal wie er als Schwerverbrecher verurteilt wird, hat ein Anrecht auf eine zweite, dritte oder vierte Chance.
Aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass nicht jeder Schwerverbrecher geistig krank ist oder einer Therapie bedarf. Also wenn ich zum Beispiel, angenommen mal, es regt sich jetzt mit mir und niemand kann erklären, weil wir einfach nicht die Daten haben über mich und so weiter, aber es regt sich jetzt in mir der Wille, zum Beispiel Diktator zu werden und ich versuche es, was weiß ich, in der Ukraine und bin auch noch erfolgreich.
Ja. Na gut.
So, und jetzt wird man auch sagen können, naja, vielleicht war Herr Gabriel frei.
Ja.
Das heißt, Herr Gabriel hat das getan. Ja. Wir können irgendwie, wenn wir ihn fragen, warum er das getan hat, kann er uns eine Antwort geben, so wie Mao uns eine Antwort geben wird, warum er sich auf den langen Marsch begeben hat. Aber man wird in dem Fall sagen dürfen, das ist voll zurechenbar und zwar in der ganz normalen Sprache, die wir dafür haben. Also wenn der Historiker beschreibt, was Mao gemacht hat, dann kommt ja nicht ein klinisches Vokabular.
Also, das ist
Sie
natürlich
haben ja, Herr Roth, wenn ich mal kurz reingehen darf, Sie haben ja, Herr Roth, in einem Vortrag, den man auch im Internet angucken kann, genau über die Frage des Strafvollzugs, Sie erinnern sich ja, ne?
Ja, klar,
da sprechen Sie auch unter anderem über Hitler.
Ja.
Und Sie sagen ja nicht, dass es nur neurowissenschaftliche Gründe dafür gibt, dass Hitler so geworden ist, wie Hitler geworden ist.
Mhm.
Aber als Besucher dieser Vorlesung und Zuschauer hat man ja schon den Eindruck, dass es da eine sehr wichtige Verbindung gibt, zumindest zwischen dem neurowissenschaftlichen, den neurowissenschaftlichen Erkenntnissen und dem moralischen Verhalten von Hitler.
Nun gut, also Hitler hat ein...
Aber es ist doch problematisch, oder?
Natürlich ist es nicht problematisch. Aber klar. Also, erstens, Hitler hat ein Gehirn. Und wenn die Psychiatrie davon ausgeht, Hitler ist, und das ist eine Frage der Psychiatrie, nicht der Neurobiologie, es gab in der Jugend von Hitler bestimmte Zusammenhänge, die man immer und immer wieder bei großen Gewalttätern findet, bei Stalin, bei Mao, bei Pol Pot und so weiter. dann kann man die Hypothese, die nicht bewiesen ist, aufstellen. Bestimmte Konstellationen genetischer, epigenetischer, vorgeburtlicher, nachgeburtlicher Art sind starke Prädiktoren. Das sagen Psychiater. Und dann kommt die Frage, kann man im Gehirn dieser Leute, wenn man sie, und also es gibt ja genug antisoziale Persönlichkeitsstörungen, gestörte Patienten, kann man die untersuchen, kriegt man da was? Und dann kann man sagen, es gibt so ein Syndrom von Auffälligkeiten, besonders zum Beispiel im Stirnhirn oder in der Amygdala, die in auffällig signifikanter Weise mit solchen Erkrankungen einhergehen und die sich ändern, wenn zum Beispiel eine Therapie erfolgreich war. Das heißt überhaupt nicht, dass ein Neurobiologe Hitler erklären könnte, sondern er könnte nur im Verein mit hoffentlich erfolgreichen Psychiatern plausibler machen, dass das nicht ein freier Willensentschluss von Hitler im Alter von 14 Jahren war, ich will Führer werden, sondern selbst wenn das ein solcher Entschluss war, hat er auch seine Vorgeschichte. Das sind soziologische und psychologische Fragen und die, ich kann es nur noch sagen, die Neurowissenschaften sind dann einfach Hilfswissenschaften.
Wieso gibt es dann diesen Vortrag von Ihnen als Neurowissenschaftler?
Das Weil ich gefragt werde, gibt es im Gehirn von Leuten mit antisozialer Persönlichkeitsstörung Auffälligkeiten, wie man auch immer die nennt, und die Antwort heißt ja. Und das ist überhaupt nicht allein meine Überzeugung und meine experimentelle Untersuchung, sondern das weltweit gilt vieles als absolut gesichert. Niemand behauptet, ich habe dadurch Hitler erklärt, sondern ich habe nur gesagt, dass Störungen, die bei solchen Menschen und ähnlichen Menschen beobachtet werden, die ja auch relativ therapieresistent sind, lassen sich gut mit bestimmten Veränderungen im Gehirn schon in früher Zeit in Einklang bringen. Mehr genau. Nicht, aber auch nicht weniger.
Herr Gabriel, bitte. Ja, nehmen wir den Diktatorfall. Wir haben ja ein Vokabular dafür, von dem große Teile nicht naturwissenschaftlich sind, um zu beschreiben, was Hitler getan hat. Mhm. Deswegen schreiben Historiker Bücher über das Dritte Reich und ändern ihre Meinungen und so weiter und studieren Briefe und so weiter. Mhm. Und zu dem Vokabular gehören so Sachen wie Diktator oder Parteivorsitzender und so weiter. Das heißt, wir haben ein Vokabular und zu diesem Vokabular gehört aber in der Regel nicht ein pathologisierendes. Es gibt nun, glaube ich, zwei pathologisierende Vokabulare für Hitler. Das eine ist das moralische, der war böse und so weiter. Das heißt, da haben wir ein Vokabular, das ihn auf die andere Seite einer Grenze stellt, auf der wir nicht stehen wollen. Wir wollen so nicht sein und niemand soll so sein wollen und so. Das haben wir uns angewöhnt zum Glück und eingesehen. Auf der anderen Seite gibt es ein pathologisierendes Vokabular, das zum Beispiel jetzt Herr Roth vorschlägt, dass man an diesen Fall auch herantragen kann.
Ja, das stammt ja nicht aus der Neurobiologie, sondern das sind ja die in der Psychiatrie nach verschiedenen Manualen, diagnostischen Manualen, gängige Bezeichnungen, über die man sehr wohl streiten kann. Und die heißen zum Beispiel bösartiger Narzissmus oder Antisozialismus. Persönlichkeitsstörung.
Ja. Und das genau, aber das Wort Diktatur ist ein legaler Begriff, der was zu tun hat mit der politischen Wissenschaft. Und der Begriff eines Diktators wird nicht geklärt in einer naturwissenschaftlichen Untersuchung, wenn es auch teilweise naturwissenschaftlich untersuchbare Bedingungen dafür gibt, dass jemand ein Diktator ist. Ja, zum Beispiel, dass die Schwerkraft auf der Erde 1G beträgt. Okay.
Also, aber es ist genau umgekehrt. Das heißt, die Frage, die an mich gerichtet wurde und wird, ist, untersuchen Sie doch mal so und so viele Patienten, die unter einer antisozialen Persönlichkeitsstörungen leiden, die wir diagnostiziert werden. Darauf muss ich mich verlassen. Findet ihr was, oder findet ihr nichts? Und wenn die dann sagen, ja, aber die meisten Diktatoren auf der Welt haben eine solche antisoziale Persönlichkeitsstörung gehabt, dann nehme ich das hin, aber das ist nicht mein Problem. Also man kann natürlich, und das habe ich auch getan, berühmte und führende Strafrechtler nach dem herrschenden Schuldbegriff im Strafrecht fragen. Und die geben einem dann eine hoffentlich klare Antwort und dann fragen, ist eine solche Vorstellung, zum Beispiel die meist auf Kant zurückgeht, ist die mit dem heutigen naturwissenschaftlichen Denken vereinbar oder nicht vereinbar oder noch enger mit dem neurowissenschaftlichen Wissen? Daraufhin kann es eine Antwort geben, ja, die ist völlig vereinbar, was Kant da sagt, über Willensfreiheit, oder nein, das ist blödsinnig, oder naja, es sieht eher so aus, als ob es nicht vereinbar wäre. Und letzteres ist zum Beispiel ein Standpunkt, ich glaube ja nicht daran, dass die Wissenschaft mit Wahrheit was zu tun hat, sondern mit Plausibilitäten. Und man kann sagen also, was auch jeder Strafrechtler weiß inzwischen, dass der strafrechtliche Schuldbegriff äußerst defizitär ist und eigentlich eher religiös, theologisch aufgeladen ist.
Ja, das würde ich zum Beispiel bestreiten. Ja. Ich würde sagen, es ist jetzt eine Interpretation dessen, was der formale Apparat des Rechtsstaats uns liefert. Die Frage ist, wie man das interpretiert. Das geht ja, ja auch schon mit
aber
Kant
die Interpretation genau. mache ja. ich ja nicht, sondern genau. die machen bekannte Strafrechtler wie Klaus genau. Roxin oder ja. andere. Das genau. ist nicht mein Bier und ich verlasse mich nur darauf, dass bestimmte Leute über den strafrechtlichen Schuldbegriff etwas sagen. Wenn andere was anderes sagen, dann muss ich das überprüfen.
Das ist genau wie wenn die Philosophie kommt und sagt, ich habe hier meine Freiheitskonzeption, die sieht so und so aus. Und jetzt lasst uns gucken, sind die Bedingungen, die wir festgelegt haben, in der Wirklichkeit erfüllt oder nicht? Dann ist okay. das eine Aufgabe für die empirischen Wissenschaften. Und dann findet man entweder raus, dem philosophischen Begriff entspricht was oder dem entspricht nichts. Und insofern haben da immer beide Parteien ihren Beitrag zu leisten. Die eine Seite muss die begriffliche Arbeit vornehmen, muss sagen, wie verstehen wir einen gewissen Begriff? Im Fall der Willensfreiheit ist es vermutlich die Philosophie. Im Fall der Schuldfähigkeit mag es die Rechtswissenschaft oder die Rechtsphilosophie sein. Und dann guckt die empirische Seite, was können wir dazu sagen, ob diesem Begriff etwas entspricht oder nicht.
Das war das SWR2-Forum Alles Neuro, der Streit über die Grenzen der Hirnforschung. Es diskutierten Markus Gabriel, Philosoph, Universität Bonn, Sven Walter, Philosoph an der Universität Osnabrück, Gerhard Roth, Biologe und Hirnforscher, Universität Bremen. Am Mikrofon war Norbert Lang.